Als Leiterin des Hauses begrüße ich Sie alle recht herzlich hier im Dominikanerhaus zu unserem 6. Zukunftssymposium. Ganz besonders begrüße ich den Referenten unseres heutigen Abends, Magister Christian Felber. Herzlich willkommen. Ein herzliches Danke an dieser Stelle auch an Clifford James, der uns auch in diesem Jahr wieder das musikalische Rahmenprogramm gestalten wird. Danke. Unser Zukunftssymposium ist eine Kooperationsveranstaltung vom Treffpunkt Mensch und Arbeit, ATAC, ÖGB Steyr, dem Museum Arbeitswelt und dem Treffpunkt Dominikanerhaus. Der Titel in diesem Jahr lautet »Für mich, für uns, für alle – Gemeinwohl – Perspektiven für ein gutes Leben für alle«. Es freut mich daher ganz besonders, dass wir Christian Felber gewinnen konnten, uns den Auftaktsvortrag heute zu halten. Er wird uns in seinem Vortrag erläutern, warum die Gemeinwohlökonomie als alternatives Wirtschaftsmodell eine Antwort auf die vielgesichtigen Krisen der Gegenwart sind. Ja, nun bitte ich dich, Christian, um deinen Beitrag. Danke.
Ja, einen schönen guten Abend erneut in Steyr. Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Das letzte Mal war das vor ziemlich genau 3 Jahren hier an dieser Stelle. Eingeladen hat mich damals der Herr Architekt Rath. Und mich würde es jetzt spontan interessieren, wer vor 3 Jahren bei diesem Vortrag war. Okay, ja, so ungefähr 10 Personen. Das ist immerhin eine gewisse Überschneidungsmenge. Unter anderem um diesen Anwesenden nicht dasselbe zu erzählen, habe ich mir gedacht, werde ich heute ein bisschen darüber berichten, gleich eingangs, was sich denn seither getan hat in der Gemeinwohlökonomie, weil obwohl diese Initiative immer noch eine sehr, sehr junge ist, wir sind 2010 gestartet, also vor 6 Jahren und ein paar Monaten, hat sie sich doch seither in über 50 Staaten der Erde ausgebreitet und ist derzeit eine recht vielversprechende Alternative, was die Änderung oder die Neuorientierung der gesamten Wirtschaft betrifft. Es gibt sehr viele Alternativen, Die meisten Alternativen sind aber entweder regional oder sektorial oder beziehen sich auf eine konkrete Reform wie die Vollgeldreform zum Beispiel oder das bedingungslose Grundeinkommen. Aber die Gemeinwohlökonomie hat einen sehr, sehr ehrgeizigen Anspruch. Sie möchte das gesamte Wirtschaftsmodell neu betrachten und dort, nur dort, wo es uns nicht in dem Maße dient, wie wir das wollen, reformieren. Dort, wo es uns dient, wie wir uns das vorstellen, soll es beim Alten bleiben. Die Reform ist kein Selbstzweck, aber dort, wo sie möglich ist, wollen wir uns die Freiheit nehmen, diese Reformen anzugehen, zumindest dort, wo diese Reformen von einer Mehrheit unterstützt werden. Heute ist es ja so, dass viele Reformen von einer Mehrheit unterstützt würden, aber dann von denen, die die formale Kompetenz, Schrägstrich Macht haben, diese Reformen umzusetzen, nicht umgesetzt werden. Und deshalb werde ich heute nach der Vorstellung des Modells und seiner aktuellen Ausreifung werde ich dann den dritten Teil auf den demokratischen Prozess richten, weil ich habe vor 17 Jahren Attac Österreich mitgegründet. Das heißt, bin seit 17 Jahren intensiv politisch tätig in der Zivilgesellschaft, in keiner Partei, und habe in diesen 17 Jahren sehr viele Alternativen, Konzepte und Modelle, die breit mehrheitsfähig waren, die von der Bevölkerung sehr, sehr freudig unterstützt würden oder werden, entstehen gesehen, aber keins von ihnen wurde umgesetzt. Und das ist, glaube ich, eine der Schlüsselfrage der aktuellen der Gegenwart, dass sich einerseits die Macht immer stärker konzentriert und andererseits deshalb die Reform, sei es des Wirtschaftssystems, des Finanzsystems oder auch der Demokratie selbst, immer schwieriger gestaltet. Und deshalb werde ich dann den dritten Teil meines Vortrages einer möglichen Weiterentwicklung der gegenwärtigen Demokratie widmen. Und das Ganze aber auch spielerisch, damit Sie dann auch eine lebendige Erfahrung mit nach Hause nehmen können oder dann auch im Idealfall in Ihren Firmen oder Familien oder Vereinen oder große Vision, nicht nur, dass sich eine Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomie gründet in den folgenden Wochen und Monaten hier, sondern dass vielleicht Steyr eines Tages auch eine Gemeinwohlgemeinde wird. Ist ja fast eine Redundanz, eine Sinnverdopplung, weil wozu ist denn eine Gemeinde da, wenn nicht fürs Gemeinwohl? Aber ich werde natürlich konkreter erläutern, was das bedeuten könnte im Unterschied zu heute. Genug der Vorrede. Die Gemeinwohlökonomie hat vor 6 Jahren begonnen mit einem Dutzend kleiner und einiger mittelständischer Unternehmen in Österreich. Und die haben eine gemeinsame Vision entwickelt mit mir, nämlich dass die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit sich auf das Gemeinwohl ausrichtet. Und etwas, was wie ein Stachel in ihrem Fleisch gesessen ist, dass je mehr Rücksichtigen sie nehmen, soziale, ökologische Verantwortung übernehmen, desto teurer sind sie im Vergleich zur Konkurrenz, die das nicht tut. Und das wollten sie nicht länger akzeptieren und dieses Verhältnis umdrehen, dass die mehr Rücksichten auf die Gesellschaft, auf die Umwelt, auf den Menschen nehmen, dass die preisgünstiger anbieten können als die, die unsere Grundwerte weniger achten und respektieren. Das bedürfte natürlich einer anderen Wirtschaftsordnung, einer intelligenteren, einer intelligenter designten, einer ethischen Wirtschaftsordnung. Aber genau das möchte die Gemeinwohlökonomie sein und auch in der Praxis werden. Das Angebot ist so attraktiv, dass heute 2232 Unternehmen aus 45 Staaten die Initiative auf unserer Website unterstützen. Das können Sie täglich aktuell mitverfolgen. Hier ist die Zahl der unterstützenden Unternehmen. Und von diesen 2000 Unternehmen haben 400 immerhin auch tatsächlich freiwillig, ohne dass irgendein Gesetzgeber das von Ihnen gefordert hätte, eine Gemeinwohlbilanz erstellt, in der Sie ausweisen, was Sie in vielen verschiedenen Aspekten von der menschenwürdigen Behandlung der Beschäftigten über den Bezug der Ressourcen aus der Natur bis hin zur Verteilung der Früchte, der gemeinsamen Anstrengungen, aber auch der demokratischen Entscheidungsfindung, was wir da in Summe zum Gemeinwohl beitragen. Und das breitet sich jetzt da von Monat zu Monat immer weiter aus. Und es gibt so ein paar Ecksteine auf dem Weg, an denen man messen kann, ob diese Initiative auch langfristig eine Zukunft hat und nicht nur ein Strohfeuer ist. Das ist ein ganz wichtiger Eckpunkt, das ist die Schwäbische Zeitung. Und Sie wissen, im Schwabenland, da ist sogar die Hausfrau berühmt geworden dafür, dass sie eisern spart und dass dort nur Projekte umgesetzt werden, die sich aus klassischer Perspektive rentieren. Und wenn aber die Schwäbische Zeitung urteilt, dass sich die Gemeinwohlorientierung langfristig Vorteile bringt für Unternehmen, dann haben wir hier einen wichtigen Schritt geschafft. Das kann man regional in vielen Zeitungen lesen. Das ist ORF Salzburg in diesem Fall. Da haben vor kurzem eine Reihe schon, die zweite Reihe prominenterer Unternehmen, wie zum Beispiel die Trummer Brauerei oder auch die Arge Kulturgelände Nonntal, ein wichtiger Kulturveranstalter in Salzburg, oder auch das Bildungshaus St. Virgil, sehr ähnlich wie hier, haben im Herbst die Gemeinwohlbilanz gemacht. Und so geht das rundherum weiter. In Oberösterreich sind jüngst die Grüne Erde dazugekommen. Schachinger Logistik ist schon länger dabei. Aber es könnten noch ein paar Unternehmen mehr sein. Also falls jemand in einem Unternehmen arbeitet oder dieses sogar besitzt oder mitbesitzt oder auch Kunde oder Kundin von einem Unternehmen ist oder Investor oder Investorin in einem Unternehmen, dann haben Sie die Möglichkeit, hier die Bewegung zu verbreitern. Wir arbeiten nicht nur mit Unternehmen, sondern auch mit Universitäten, Schulen, Hochschulen und Fachhochschulen. Die Fachhochschule Burgenland war die erste Bildungseinrichtung im höheren Sektor, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat, die dann auch eine Gemeinwohlbeauftragte bestellt hat, die erste weltweit. Und jetzt wird gerade ein MBA, also Master of Business Administration, ein Betriebswirt, Betriebswirtin angewandte Gemeinwohlökonomie entwickelt und ist in Kürze auch schon fertig. Die Bewegung wächst international in viele Länder und alle Regionalgruppen und dann auch die Inhaltsgruppen, sind sie vielleicht am einfachsten übersetzt, die AkteurInnenkreise. Das sind beruflich anspruchsvolle Tätigkeiten wie Unternehmensberatung, Unternehmensaudit und Zertifizierung, das Halten von Vorträgen oder Unterrichten an Universitäten, aber auch Wissenschaft und Forschung. Diese sogenannten Inhaltskreise, die sind delegationsberechtigt an die internationale Delegiertenversammlung. Die hat bisher viermal stattgefunden. Da treffen sich so 60 bis 80 Delegierte derzeit. Nicht aus der ganzen Welt, weil das auch reisetechnisch und ökologisch nicht das Einfachste ist. Aber die vierte haben wir deshalb nach Barcelona verlagert und der öffentliche Teil hat in der Aula Magna der Universität Barcelona stattgefunden und sind alle gekommen, vom Rathaus, der Vizebürgermeister, von der katalanischen Landesregierung und sogar vom Rektorat ist der Vizerektor gekommen, weil der Rektor verhindert war, der übrigens seinen persönlichen Sanctus gegeben hat, dass die Universität Barcelona ebenfalls jetzt gerade dabei ist, die Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Und sie hat auch einen UNESCO-Lehrstuhl Gemeinwohlökonomie bei der Wissenschafts- und Kulturorganisation der UNO in Paris eingereicht. In Paris werden wir uns zur fünften Delegiertenversammlung treffen, nämlich in diesem Mai. Also falls bis zu Mai eine Regionalgruppe Steyr oder Ennstal oder wie auch immer in die Gänge kommen sollte, dann sind die Akteure und Akteurinnen herzlich eingeladen, in Paris mitzuentscheiden, wie diese Bewegung weiterentwickelt werden soll. Ja, und die dritte wichtige Gruppe, mit denen wir arbeiten, sind politische Gebietskörperschaften, beginnend bei der Gemeinde. Wir haben jetzt das erste Dutzend Gemeinwohlgemeinden in verschiedenen Ländern. Die allerersten waren in Italien und in Spanien. Da sehen Sie über dem Ortsschild ein Schild, das heißt Spanisch Gemeinwohlgemeinde. Das haben sie selber draufgestülpt. Und wir freuen uns seit Herbst letzten Jahres über die ersten beiden österreichischen Gemeinwohlgemeinden in Vorarlberg. Wie so oft geht der Westen voran. Und eine mögliche Aktion wäre, dass Steyr zu einer Gemeinwohlgemeinde wird. Warum denn nicht? Sevilla hat das auch schon geschafft. Der Kollege neben mir ist der Bürgermeister von Sevilla. Sevilla ist die viertgrößte Stadt in Spanien. Und die haben einen fünfseitigen Kooperationsvertrag mit dem andalusischen Förderverein unterzeichnet, dass sie nicht nur Gemeinwohlgemeinde werden möchten, sondern sich auch in ein europäisches Netz von Gemeinwohlgemeinden integrieren möchten und hier gemeinsam kreative Projekte und Prozesse anstiften möchten. Wir müssen nicht zu weit blicken. Stuttgart, auch vergleichbar mit Steyr, hat beschlossen, dass vier Kommunalbetriebe gemeinwohlbilanziert werden. Also was Stuttgart kann Steyr schon lange. Wir arbeiten uns langsam hoch. Das hier ist der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss. Neben dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission gibt es noch zwei wichtige Ausschüsse, den Ausschuss der Regionen und den Wirtschafts- und Sozialausschuss. Und der darf zwar keine Gesetze beschließen und auch keine Richtlinien initiieren, das darf nur die Kommission, die hat das sogenannte Initiativmonopol. Aber der Wirtschafts- und Sozialausschuss darf sie dazu auffordern, immerhin mit sogenannten Stellungnahmen. Und der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat 2015 eine 10-seitige Stellungnahme zur Gemeinwohlökonomie aus eigener Initiative verfasst und bei der Plenarabstimmung im September. Die Plenarabstimmung, also das war mein Besuch im Juni, ne? Aber die Plenarabstimmung war dann im September, haben 86% der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses für die Gemeinwohlökonomie und ihren Einbau in das Recht der EU und ihrer Mitgliedstaaten gestimmt. Das ist bisher unser höchster Erfolg, was die derzeitige, das derzeitige politische System betrifft. Es gab dann auch noch eine Einladung in den Bundestag als Experte zu einer EU-Richtlinienumsetzung. Also Sie sehen, wir sind da auf verschiedensten Ebenen aktiv geworden. Die Bewegung ist sehr breit, es arbeiten viele tausend Menschen mit. Ja, der jüngste Erfolg, den muss ich noch erwähnen, das Bundesland Valencia hat Förderrichtlinien für die Wirtschaft beschlossen. Und es hat als Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung die soziale Ökonomie, also nicht gewinnorientierte Unternehmen, aber private Unternehmen, und die Gemeinwohlökonomie, genau mit diesen beiden Schwerpunkten beschlossen. Und das heißt, es gibt bereits ein beschlossenes Budget der Landesregierung von Valencia, das wäre vergleichbar mit dem Land Oberösterreich, zur Förderung von Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen und dabei ein vorbildliches Ergebnis erzielen. Um auf diesem Weg, das ist ein kleiner Aspekt, ein kleiner Hebel, aber über diesen Hebel eben das Wachsen einer ethisch orientierten Wirtschaft voranzubringen. Ja, und last but not least haben wir auch eine rechtliche Struktur, nämlich Vereine und Fördervereine der Gemeinwohlökonomie, und davon sind bereits 23 ins Leben gekommen seit dem Start auf regionaler Ebene, auf nationaler Ebene. Es gibt derzeit 7 nationale Fördervereine in Österreich, in Italien, in Spanien, in Chile. Die sind besonders gut unterwegs. Und der letzt hinzugekommene in diesem Jänner ist Deutschland. Ein wichtiger Lückenschluss. Jetzt gibt es einen eigenen deutschen Förderverein und einen eigenen österreichischen, und wir können uns jetzt auf Österreich fokussieren und konzentrieren. Und dieses Jahr werden wir den internationalen Dachverband gründen, bei dem dann alle Vereine Mitglied sind, damit auch die internationale Bewegung in einem Mindestmaß kohärent, das heißt aufeinander abgestimmt, weiterentwickelt werden kann. Genau. Warum ist die Resonanz so stark auf diese Idee? Zum einen heißt es ja so schön, nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Zum anderen ist die Zeit wirklich reif für eine neue Wirtschaftsordnung. Die Bertelsmann Stiftung ist keine Vorfeldorganisation von ATTAC in Deutschland, sondern im Gegenteil, die klebt geradezu an der Bundesregierung mit ihren Beratungshinweisen. Und die hat eine sehr interessante Umfrage zweimal wiederholt, nämlich braucht es eine neue Wirtschaftsordnung. Und allein der Umstand, dass sie diese Frage stellt, ist aus unserer Sicht ein sehr starkes Zeichen, dass es offenbar eine Suche nach einer neuen Wirtschaftsordnung ausgebrochen ist. Und das Ergebnis spricht für sich. 90% der Menschen bejahen diese Frage. Damit ist natürlich noch nicht geklärt, wohin die Reise gehen soll, aber genau dieser, wenn man möchte, Ideenwettbewerb oder eben dieses Ökosystem der verschiedenen Alternativen, das darf jetzt in den Fokus kommen, und am besten beginnt man mal mit einer Gesamtsicht auf die Wirtschaft. Damit bin ich beim zweiten Teil und stelle das bisherige gewachsene Modell der Gemeinwohlökonomie vor und beginne damit, dass die Gemeinwohlökonomie eine ganzheitliche Alternative ist. Holistisch ist auch ein bekannter Begriff. Das heißt, es beginnt damit, dass ich kein Ökonom bin. Ich habe weder Betriebswirtschaft noch Volkswirtschaft studiert. Nicht, weil mich die Wirtschaft nicht interessieren würde. Ich arbeite seit Jahrzehnten intensiv zum Thema Wirtschaft, aber eben vernetzt mit allem anderen. von der Philosophiegeschichte über die Ethik, die Naturwissenschaften, die Systemtheorie, die Spieltheorie, die Erziehungswissenschaften, Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaften habe ich studiert, aber nur deshalb, weil man nicht Universalwissenschaften studieren kann. Das heißt, weil die Universitäten das Versprechen in ihrem Namen nicht einlösen. Universität kommt vom Begriff Universum. Universum kommt von Unum Versum, heißt wörtlich eine einzige Verszeile. Etwas frei übersetzt, ein Lied oder ein Gedicht. Und etwas technischer übersetzt, ein Zusammenhang. Und der Zusammenhang von allem, der hat mich immer interessiert. Den wollte ich mit heißem Bemühen studieren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Allein dieses heiße Bemühen wird an den Pforten der Institutionen, die genau dieses Versprechen im Namen tragen, ebenso kalt frustriert. Und dann studiert man halt aus Verlegenheit verschiedenes anderes, aber nicht Wirtschaftswissenschaften, weil Wirtschaftswissenschaften ist ein viel zu kleiner Splitter, ein viel zu kleiner Ausschnitt aus dem großen Ganzen und er wird immer enger und immer kleiner. Und deshalb gibt es ja, wie vielleicht die meisten von Ihnen schon wissen, Protestbewegungen und Horizontöffnungsbewegungen wie die plurale Ökonomik und studentische, aber auch Professoreninitiativen, die neben der orthodoxen, also der klassischen ökonomischen Mainstream-Lehre, die wie in vermutlich keiner zweiten Wissenschaft weltweit standardisiert, vereinheitlicht, aber auch verengt, mathematisiert und finanzialisiert wurde, daher einen viel breiteren Fächer aufmacht. Unser Beitrag ist, dass die Wirtschaft wichtig und wertvoll ist. Wir sind ja alle Teil der Wirtschaft. Aber sie ist weder der oberste Zweck noch Selbstzweck, sondern sie ist aus unserer Sicht ein dienendes Werkzeug, das helfen soll, dass menschliche Gemeinschaften und Gesellschaften erblühen, im Idealfall die Weltgesellschaft. Und das heißt, dass die Grundwerte geachtet werden, nicht, dass hier plötzlich neue Werte erfunden werden in der Wirtschaft, so wie Geiz ist geil. Kennt jemand diesen Spruch nicht? Geiz ist geil. Und Geiz ist aber bisher in keiner Kultur der Welt ein positiver Wert gewesen. Also plötzlich, ja, nachdem das nirgendwo und nie der Fall war, sollen wir Geiz als etwas Positives befinden. Gemeinwohl ist geil, aber nicht Geiz. Und die Wirtschaft bringt hier aber etwas Neues ein. Ebenso Egoismus, Konkurrenz, Maßlosigkeit oder immerwährendes Wachstum. Ja, gibt es in keiner Kultur zu keiner, also gerade die Grundwerte dieser gegenwärtigen kapitalistischen Ökonomie, das sind eigentlich die konträren Werte zu denen, die es immer und überall gab, von der Achtung und dem Respekt der Menschenwürde über Solidarität und Gerechtigkeit bis hin zu ökologischer Nachhaltigkeit und Achtsamkeit im Umgang mit der Natur. Das sind universelle, zeitlose Werte, die in allen Kulturen anzutreffen sind und die Ökonomie sollte diese Werte unterstützen und nicht untergraben. Und das genau scheint zu passieren. Anstatt dass das Gemeinwohl im Zentrum der wirtschaftlichen Aktivität steht, stehen wir vor dem Phänomen, und es ist wirklich ein Phänomen, dass wahrscheinlich in 100 Jahren wird das als etwas ganz Außergewöhnliches in der Retrospektive betrachtet werden, wie es passieren konnte, dass die Wirtschaft quasi zu einem Selbstzweck deklariert wurde und das höchste Ziel des Wirtschaftens eben nicht das Gemeinwohl angesehen wurde, sondern die Geldvermehrung. Es wird also eine unglaubliche Perversion in der Geschichte der Menschheit wahrgenommen werden. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber das haben schon viele und lange vor mir gesagt. Genau diese Pervertere heißt nichts anderes als verkehren oder von den Füßen auf den Kopf stellen. Das heißt Pervertere im Wortsinne. Also einfach verkehren, das Ziel und das Mittel vertauschen. Und bei der Frage, wie das passieren konnte, diese Ziel-Mittel-Vertauschung in der Wirtschaft, da habe ich zwei bescheidene Antworten oder Antwortangebote. Das erste Antwortangebot ist, dass die Wirtschaftswissenschaft vollkommen vergessen hat, wo sie herkommt. Wenn ich heute mit klassischen Ökonomen über Gefühle sprechen möchte, werde ich missverstanden als ein Annäherungsversuch. Und wenn ich über Werte sprechen möchte, dann sagen sie, ja, Herr Felber, schauen Sie, jetzt sieht man, dass Sie nicht Wirtschaft studiert haben, Märkte sind wertfrei und die ökonomische Wissenschaft ist eine objektive Wissenschaft. Also lass uns bitte die Werte bei uns raus. Ja? Und wenn man sie dann fragt, wissen Sie überhaupt, wo die ökonomische Wissenschaft herkommt und wer gilt denn als der Urvater der ökonomischen Wissenschaft? Dann wissen doch die meisten, dass es der Adam Smith ist. Zumindest wird es niemandem so sehr zugeschrieben wie dem Herrn Adam Smith, dass er sozusagen aus seinem Werk sich die Wirtschaftswissenschaft entwickelt hat. Und der Herr Adam Smith, der war selber aber kein Ökonom, weil im 18. Jahrhundert, da gab es überhaupt noch gar keine Wirtschaftswissenschaft. Adam Smith war Philosoph und er war sogar Moralphilosoph. Noch schlimmer. Nein, natürlich nicht. Und bevor er den berühmten Wohlstand der Nationen geschrieben hat, aus dem heraus sich dann später die Wirtschaftswissenschaft entwickelt hat, hat er die Theorie der ethischen Gefühle geschrieben. Das heißt, dieser Philosoph, dieser Liebhaber der Weisheit, Philosophia, der Liebhaber der Weisheit, war ein Experte für Gefühle und für Werte. Und das wissen heute viele Ökonomen, klassische Mainstream-Ökonomen nicht. Deshalb gibt es ja diesen Proteststurm und sogar eine Strömung der postautistischen Ökonomie gibt es auch schon. Also das ist das eine Vergessen, das ist das mildere. Das schlimmere Vergessen ist, dass viele Ökonomen gar nicht wissen, was der Begriff Ökonomie überhaupt bedeutet. Weil dann hätten wir das Problem gar nicht. Ökonomie kommt aus dem Altgriechischen und setzt sich aus Oikos, das Haus, und Nomos, die Regeln, nach denen wir das Haus managen oder ordnen, aber gerade eben auch die ethischen Regeln, die ethischen Gesetze, nach denen wir das Haus ordnen und betreiben sozusagen. Und jetzt müssen wir fragen, welches Haus ist denn bitte der Kerngegenstand der ökonomischen Wissenschaft? Also für welches Haus sind dort diese Ökonomen wissenschaftlich Experten und zuständig? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es der einfache menschliche Haushalt. Das kennen Sie, oder? Ja? Und wer weiß besser Bescheid über den einfachen menschlichen Haushalt? Die Wirtschaftswissenschaftler oder Sie? Was ist denn das Ziel des menschlichen Haushalts? Sie müssen nicht Ökonomie studiert haben, damit Sie das wissen. Worum geht es im Idealfall, wann gelingt oder funktioniert ein menschlicher Haushalt? Dass alle Grundbedürfnisse gedeckt sind und es deshalb allen Haushaltsmitgliedern gut geht. Ja? Das gute Leben für alle Haushaltsmitglieder, das ist das Ziel eines Haushalts. Und wer versteht sich am besten auf diese Kunst? Die Frauen. Und noch ein bisschen präziser? Die Mütter, genau. Also von der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs Ökonomie sind die Frauen und die Mütter die eigentlichen Ökonominnen. Jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit, dass ein anderes, dass unser gemeinsames Haus, wie der Papst Franziskus seine aktuelle Sozialenzyklika untertitelt hat, mit diesem unseren gemeinsamen Haus meint er das Oikos, das in der Ökologie steckt. Oikos Logos, wir wollen verstehen, wie dieses Haus funktioniert. Das heißt, dieses Haus haben nicht wir errichtet, darum wollen wir aus naturwissenschaftlicher Perspektive verstehen, wie es denn funktioniert. Und das ist die Natur. Also wenn mit dem Oikos in der Ökonomie das Haus der Natur gemeint sein sollte, der Planet Erde, die Ökosysteme oder die Pachamama, wer würde sich dann am besten darauf verstehen, dieses Haus zu kennen und zu verstehen? Welcher Berufsstand? Auch keine Fangfrage. Die Landwirtinnen, genau. Und idealerweise die Biolandwirtinnen. Genau. Also wir haben hier rein etymologisch, begriffsgeschichtlich, Etymos im Altgriechischen die Wahrheit und Logos des Begriffs. Rein von der Begrifflichkeit her sind die besten Ökonomen Mütter und Bauern. Oder auf Englisch Farming Mothers sind eigentlich die allerbesten Ökonomen. Und ich kehre jetzt zurück. Wenn Sie dann auf der Universität Wirtschaftswissenschaften studieren und da geht es um den Profit, um das Bruttoinlandsprodukt, um die Rendite der Investition, dann ist das auch eine interessante Wissenschaft. Allerdings liegt dieser anderen Wissenschaft ein komplett anderes Wertesystem zugrunde und diese Wissenschaft ist per Definition nicht die ökonomische Wissenschaft, sondern das ist die Krematistik. Und das klingt erstens schon ziemlich sperrig und ist schwer zu merken, aber wichtig ist zu wissen, dass der Aristoteles die Krematistik von der Ökonomie begrifflich unterschieden hat und die sogar als Gegensätze erkannt hat und definiert hat. Und er hat gesagt, die Ökonomie, das ist aus seiner Sicht eine gesunde, eine stimmige Wirtschaft, in der das Geld uns als Mittel dient, aber der Zweck ist das gute Leben für alle und das Gemeinwohl. Hat Aristoteles messerscharf definiert. Und wenn aber jetzt das sich umdrehen würde, wenn das Mittel zum Zweck werden würde, also wenn es nur noch ums Geld geht, und daher, wenn wir zuerst auf die Rendite, auf den Profit oder auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts schauen, dann ist das per Definition keine Ökonomie mehr, sondern dann ist das Krematistik, die Kunst des Geldvermehrens und sich Bereicherns. Heute sagen wir etwas verständlicher Kapitalismus dazu. Ist klar, Kapitalismus, hüten Sie sich vor jedem Ismus, da gibt es keine Ausnahme. Und im Kapitalismus geht es, das ist einfach verständlich, um die Mehrung des Kapitals. Und alles andere ist weniger wichtig. Und das wird in dem Moment zum Problem, wenn es einen Zielkonflikt gibt, nämlich zwischen der Mehrung des Kapitals und der Menschenwürde, dem Klimaschutz oder der sozialen Gerechtigkeit. Im Kapitalismus haben wir eine klare Vorfahrt für die Mehrung des Kapitals. Und Aristoteles hat gesagt, das ist pervers. Vor 2300 Jahren. Ja gut, diese Unterscheidung halte ich für ganz entscheidend, dass wir uns nicht ablenken lassen, dass es hier um eine Alternative zwischen Kommunismus und Kapitalismus geht, weil dann sind wir auf immer und ewig zum Kapitalismus verdammt, wenn wir nicht den Kommunismus wollen. Das ist das erfolgreichste Ablenkungsmanöver in der Ideologiegeschichte. Die viel wichtigere Entscheidung ist zwischen Ökonomie und Krematistik. Die sollte an allen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten und an jeder Handelsschule und Handelsakademie gelehrt werden. Damit wir wissen, wir haben die freie Wahl, uns für den Kapitalismus zu entscheiden oder für eine Ökonomie. Wir brauchen gar nicht Gemeinwohlökonomie vorn dran stoppeln. Das ist auch wieder eine Sinnverdopplung. Wir brauchen weder eine soziale, noch eine ökologische, noch eine nachhaltige oder eine humane Wirtschaft, sondern das steckt alles in dem Oikos drinnen. Im kleinen wie im großen Oikos steckt das alles drinnen. Wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wir müssen das nur deshalb machen, weil die Krematisten die Ökonomie okkupiert und ihres ursprünglichen Sinns beraubt haben. Und das ist eines der vielen Projekte der Gemeinwohlökonomie, den Ökonomiebegriff zu rehabilitieren, zurückzuerobern für die darunter eine Gemeinwohlökonomie, eine humane, eine soziale, eine nachhaltige, eine demokratische Ökonomie verstehen. Ja, jetzt mögen Sie vielleicht denken, das ist ja ganz hübsch, was uns der Herr Felber da erzählt und hat es unter Beweis gestellt, dass er in der Antike studiert hat, aber heute leben wir im Jahr 2000 und im 21. Jahrhundert. Kein Problem, wir haben derzeit Verfassungen, die heute gültig sind, die genau das Gleiche sagen. Nur, das wissen die meisten Menschen nicht. Aber die meisten Menschen wissen, dass viele glauben, dass Geiz geil ist. Das wissen wir. Aber dass Gemeinwohl das Ziel des Wirtschaftens ist und dass die Verfassungen das so besagen und so wollen und so vorgeben, das wissen sehr viel weniger. Und die Bayerische Verfassung ist hier keine Ausnahme von einer anderslautenden Regel, sondern das ist die Regel ohne Ausnahme. Egal, welche Verfassung eines demokratischen Staates wir durchforsten, ob sie irgendetwas über die Zielsetzung des Wirtschaftens aussagt, finden wir einstimmig, ohne Ausnahme, dass das Gemeinwohl ist, auch in Kolumbien. Und der Umstand, dass das Gemeinwohl das Ziel des Wirtschaftens ist, heißt jetzt nicht, dass Geld oder Kapital etwas Schlechtes ist. Es heißt nur, dass die Mehrung des Geldes oder des Kapitals nicht das Ziel des Wirtschaftens ist, sondern dass es sich um Mittel des Wirtschaftens handelt, die so eingesetzt werden sollen, dass wir das Ziel, nämlich das gute Leben für alle, das Gemeinwohl erreichen. Das ist ein kristallklarer Verfassungsauftrag für die Wirtschaft, der leider Gottes in der real existierenden Wirtschaftsordnung nicht so umgesetzt, sondern pervertiert wurde. Ja, dem Gewinnemachen sind wenige Grenzen gesetzt, der Machtkonzentration und dem Größenwachstum von Wirtschaftsakteuren sind wenige oder gar keine Grenzen gesetzt und der Kapitalismus hat sich zum dominierenden Wirtschaftsmodell entwickelt. Es gibt auch die Sozialökonomien, es gibt die Genossenschaften, es gibt den gemeinnützigen Sektor, es gibt öffentliche Güter, es gibt Commons, es gibt das alles auch, nur die Scheinwerfer der Medienöffentlichkeit und auch der Politik, auch beim Freihandel, da geht es nur um die kapitalistische Ökonomie. Wenn Sie die 1600 Seiten sogenannten Freihandelsvertrag mit Kanada durchforsten, ob da irgendwo die Genossenschaften gefördert werden oder die gemeinnützigen Einrichtungen oder die öffentlichen Güter oder gemeinwohlorientierte Unternehmen oder Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen, da werden Sie nichts von alledem finden. Das ist purer Kapitalismus, der hier gesetzlich gefördert wird, und das ist eigentlich Verfassungsbruch, weil die Verfassung das eigentlich verbietet, den Kapitalismus gesetzlich zu fördern. Der müsste eigentlich gesetzlich verboten werden. Oder zumindest so schwer behindert, dass er in keiner Weise rentabel ist im Vergleich zum Fernhandel, zum Ethical Banking oder zu gemeinwohlorientierten Unternehmensformen. So, jetzt wird es ganz konkret. Warum ist es so wichtig zu wissen, was das Ziel und was das Mittel ist? Das wird ganz konkret wichtig bei der Messung von Erfolg in der Wirtschaft. Und das ist ja heute doch einer der allerwichtigsten Aspekte, zu prüfen, ob eine wirtschaftliche Aktivität erfolgreich ist. Heute machen wir das auf den verschiedenen Ebenen der Wirtschaft mit uns allen vertrauten Indikatoren. Kennt irgendjemand das Bruttoinlandsprodukt nicht? Damit messen wir den Erfolg einer Volkswirtschaft. Der Profit oder der Finanzgewinn, damit messen wir zuvorderst den Erfolg eines Unternehmens und einer Investition mit der Finanzrendite. Erkennen Sie da eine Gemeinsamkeit dieser heute üblichen Erfolgsindikatoren? Das Mittel, die Maßeinheit ist überall dieselbe, nämlich Geld, monetär, genau. Geld ist die Maßeinheit, und Geld, haben wir aber jetzt gerade erfahren, ist Geld das Ziel des Wirtschaftens? Nein, es ist das Mittel des Wirtschaftens. Und wie müssten wir denn Erfolg methodisch korrekterweise messen? An den Mitteln oder an den Zielen? An den Zielen, ganz eindeutig. Das heißt, wenn die Wirtschaft heute den Erfolg üblicherweise an den Mitteln misst, ist das ein Methodenfehler. Zumindest, wenn wir über Ökonomie sprechen. In der Ökonomie müssten wir den Erfolg einer Volkswirtschaft mit einem Gemeinwohlprodukt messen, eines Unternehmens mit einer Gemeinwohlbilanz und einer Investition mit dem Gemeinwohlmehrwert, zum Beispiel dieser Investition. Wir können schon auch die Finanzrendite, den Finanzgewinn und das Bruttoinlandsprodukt messen, nur ist das nicht die Erfolgsmessung in der Ökonomie, sondern in der Krematistik. Dort geht es ums Geld, ganz ausdrücklich und bewusst. Aber das ist keine Ökonomie. Das ist die ganz wichtige Unterscheidung. Und wir haben eben die freie Wahl, ob wir in der Krematistik weiterleben wollen oder ob wir uns in eine echte Ökonomie voranentwickeln wollen. Und wir sind da vollkommen entspannt und undogmatisch. Wir sagen nicht, in den Verfassungen steht und deshalb müssen, oder weil der Aristoteles und der Thomas von Aquin gesagt haben, deshalb müssen, sondern nein, wir sind eine freie, demokratische Gesellschaft und wir können diese beiden Alternativen, ist doch toll, wenn wir eine Entscheidungsfreiheit haben, diese Alternativen ganz entspannt abstimmen. Und wenn die souveräne Bevölkerung sagt, also wir betrachten das schon so, dass das höchste Ziel in der Wirtschaft die Kapitalakkumulation ist und das Gemeinwohl, das ergibt sich dann automatisch als Nebeneffekt, dann können wir mit der gegenwärtigen Methodik der Erfolgsmessung in der Wirtschaft fortfahren. Wir müssten nur korrekterweise die Verfassungen abändern, nämlich Bayerische Verfassung, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient der Kapitalmehrung. Klammer auf, das Gemeinwohl ergibt sich als Nebeneffekt, Klammer zu. Kein Problem, es wäre eine demokratische und demokratisch legitimierte Entscheidung und Verfassungsänderung. Wenn die Bevölkerung aber es gleich sehen würde, wie die Verfassungen und wie die Griechen und wie viele andere auch, ja dann müssten wir kohärenterweise eine korrekte Methodik der wirtschaftlichen Erfolgsmessung entwickeln. Und genau das leistet die Gemeinwohlökonomie. Und wir haben Glück. Die deutsche Bundesregierung hat eine Umfrage gemacht, eine repräsentative Umfrage in der deutschen Bevölkerung zum Bruttoinlandsprodukt. Soll das weiterhin der oberste Maßstab der Wirtschafts- und Sozialpolitik bleiben? Oder sollen wir es ablösen durch einen umfassenden Indikator für Lebensqualität, für ein gutes Leben, für das Glück und Gemeinwohl? Ergebnis der repräsentativen Umfrage der deutschen Bundesregierung, 18% wünschen sich die Beibehaltung des Bruttoinlandsprodukts als obersten Maßstab der Wirtschafts- und Sozial. 18%. Und 67%, also doch eine Verfassungsmehrheit, wünscht sich die Ablöse des Bruttoinlandsprodukts als oberste Maßgabe der Wirtschafts- und Sozialpolitik durch ein Gemeinwohlprodukt durch ein Bruttonationalglück oder durch einen umfassenden Indikator für Lebensqualität. Wie würde eine demokratische Regierung reagieren auf so eine Umfrage von ihr selbst? Zwei Möglichkeiten. Entweder sie glaubt dem Umfrageergebnis nicht, dann muss man es wiederholen oder Volksabstimmung machen. Oder sie stellt sämtliche politischen Programme, Projekte, Strategien und Maßnahmen, die derzeit auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ausgerichtet sind, beginnend bei TTIP und CETA. Die machen wir, weil das BIP dadurch um 0,03% wächst pro Jahr. Schreiben all diese Programme um auf ein Wachstum des Gemeinwohlprodukts. Nächster Einwand, wir haben ja noch kein Gemeinwohlprodukt. Na, was soll's, wir haben derzeit nur das BIP. Irrtum. Es gibt schon den Better Life Index der OECD, der ist so etwas wie ein Gemeinwohlprodukt, könnte man sofort anwenden. Es gibt jetzt seit einem Jahr auch die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO, könnte man sofort heranziehen als globales Gemeinwohlprodukt. Das charmanteste Prototyp ist aber das Bruttonationalglück aus dem Bhutan. Und das heißt zwar Glück, aber eigentlich geht es um die Messung des Gemeinwohls. Und konkret werden alle paar Jahre über 5.000 Haushalte befragt, es wohnen nur 400.000 Menschen im Bhutan, zu allen Aspekten von Lebensqualität. Wie geht es Ihnen im Vergleich zum Vorjahr? Wie schaut es mit der Gesundheit aus, mit der persönlichen Lebenszufriedenheit? Wird es Ihren Kindern einmal besser gehen als Ihnen? Die Frage finde ich schon spannend. 1970 hier in Steyr gestellt, wird es Ihren Kindern einmal besser gehen als Ihnen? Na sicher. Und heute? Ja, ist ein klarer Abfall von Lebensqualität. Vertrauen Sie der ersten Person, die Sie auf der Straße treffen? Vertrauen im öffentlichen Raum hat sich in Deutschland seit 1960 halbiert. Und umgekehrt sind die Ängste in der allgemeinen Bevölkerung um 100% angestiegen seit 1950 in den USA, seitdem sich das Bruttoinlandsprodukt verdoppelt hat, das subjektive Glücksempfinden aber zurückgegangen ist. Kann man in der Steyr und in der Enz fischen und die Fische essen? Ich glaube schon, gell? Ja, geht. Ne? Lebensqualität, Gratulation, Freude. Kann man in der Steyr und in der Enz schwimmen ohne Gesundheitsrisiko? Geht auch. Noch höhere Lebensqualität, noch mehr Freude. Kann man das Wasser aus der Steyr und der Enz trinken ohne Gesundheitsrisiko? Geht auch. Oh. Also Weltmeister. Okay, müssen wir vielleicht klären, aber wenn es der Fall wäre, wäre das die höchste Lebensqualität. Ich gehe zum Fluss und trinke und bleib gesund. Können nicht alle Menschen in der Welt. Das ist Lebensqualität. Und müssen dann vielleicht Wasser teuer kaufen und können es sich im schlimmsten Fall gar nicht leisten. In Südafrika ist nach der Trinkwasserprivatisierung war das Trinkwasser so teuer, dass die Leute wieder zum Fluss gegangen sind und die Cholera, die als ausgerottet galt in Südafrika, Südafrika ist keines der ärmsten Entwicklungsländer, ist zurückgekehrt nach Südafrika, weil die Leute nach der Privatisierung der Trinkwasserversorgung wieder zum Fluss gegangen sind und das Flusswasser aus Kostengründen getrunken haben. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen nicht das Gleiche machen wie der Bhutan, sondern wir könnten uns hier in Steyr versammeln, in der Gemeinwohlgemeinde Steyr, und die 20 wichtigsten Zutaten für Lebensqualität, was wir unter einem guten Leben verstehen, gemeinsam komponieren zum lokalen Gemeinwohlindex. Und der wird dann jedes Jahr gemessen. Und dann wissen wir, ob es uns besser geht, unabhängig davon, ob das Bruttoinlandsprodukt steigt oder fällt. Weil wir haben ja das definiert und wir haben entschieden, was uns das Allerwichtigste, nicht ein Wert, sondern 20 Grundwerte. Da werden dann alle wichtigen Grundbedürfnisse und das Wesentliche, was ein Leben lebenswert macht, enthalten sein. Wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, haben wir dann Garantie, dass wir gesünder sind oder gescheiter oder mehr mitbestimmen dürfen oder weniger Zwangsmigration bezeugen oder dass die Kriege zurückgehen oder dass wir glücklicher sind. Es ist eigentlich sinnlos, dass wir das, worum es geht, über den Umweg eines Indikators messen, der nicht einmal in einem verlässlichen Zusammenhang zu dem steht, worum es uns eigentlich geht im Leben. Also wenn die Ökonomen, die angeblichen Ökonomen unter dicken Anführungsstrichen immer von Effizienz sprechen und unser Leben immer effizienter machen wollen, dann muss man ihnen die Rückfrage stellen, also wenn sie die Effizienz so geil finden, wieso messen sie dann das, worum es in der Wirtschaft geht, nicht direkt, sondern über den Umweg eines Indikators, Bruttoinlandsprodukt, der nicht einmal in einem verlässlichen Zusammenhang zu dem steht, worum es das geht. Also gibt es eine größere anzunehmende Ineffizienz eigentlich und überhaupt? Und dann ist die Antwort auf diese Frage nicht, wenn es sich um Krematistik handelt. Und das ist aber ganz, ganz wesentlich. Also das Bruttoinlandsprodukt ist für Krematisten der valide Erfolgsindikator, aber nicht für echte Ökonominnen oder eben Gemeinwohlökonominnen. Ja, und der zweite verlässliche Zusammenhang ist der zwischen dem Erfolg eines Unternehmens, unabhängig davon, ob es ein privates, ein öffentliches, ein gemeinnütziges oder ein genossenschaftliches Unternehmen ist. Jedes dieser Unternehmen kann zum Wohlstand der Nationen beitragen, also zum Reichtum der Gesellschaft, oder kann die Gesellschaft ärmer machen. Beides ist grundsätzlich möglich. Gibt es heute nur diesen Fall oder nur diesen Fall? Heute gibt es beide Fälle bunt gemischt. Ja? Und das finde ich ineffizient, weil ich wünsche mir eine Wirtschaftsordnung, wo dieser Zusammenhang verlässlich wirkt. Ne? Also dass ein Unternehmen überhaupt nur dann erfolgreich sein kann, wenn es gleichzeitig die Gesellschaft zumindest nicht ärmer macht. Und dafür braucht es immer Gemeinwohlbilanz, in der genau dieser Zusammenhang zwischen dem Erfolg eines Unternehmens und der gesamten Gesellschaft gemessen wird. Und jetzt kann man sich über die Methodik kann man sich lange und trefflich streiten, und auf der reiten wir auch überhaupt nicht schulmeisterlich herum, sondern wir haben einfach einen Vorschlag gemacht, der uns am natürlichsten und am überzeugendsten erschien, nämlich wir messen auf der waagrechten Achse, in welchem Maße ein Unternehmen die heute bereits vereinbarten und in den Verfassungen stehenden Grundwerte lebt. Und wenn wir uns morgen auf andere Grundwerte verständigen, dann können wir die abändern. Ne? Aber wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als bestehende Verfassungswerte herangezogen, um den Gemeinwohlbeitrag eines Unternehmens zu messen, von der Menschenwürde bis zur Mitbestimmung, und gemessen wird gegenüber den berühmten Stakeholders. Also allen Menschen und Gruppen und Lebewesen, die von der Tätigkeit eines Unternehmens direkt oder indirekt betroffen sind. Und in den Schnittflächen haben wir dann versucht, die relevantesten Themen zu definieren. Und um da jetzt nicht ins Detail zu gehen, berichte ich aus einer Fernsehsendung in Katalanien. Da hat eine 10-Jährige hat die Gemeinwohlökonomie im Fernsehen gesehen und hat sich dann am nächsten Tag bei mir gemeldet und gesagt: Christian, was du uns gestern im Fernsehen erzählt hast, das ist genau die Welt, die wir Kinder von heute uns für morgen wünschen. Und ich werde deshalb ein Referat in meiner Hauptschulklasse halten über die Gemeinwohlökonomie und möchte sicher gehen, dass ich dich da eh richtig verstanden habe. Ich habe verstanden, dass die Gemeinwohlbilanz misst, ob ein Produkt überhaupt gebraucht wird, das Grundbedürfnisse befriedigt, wie menschlich die Arbeitsbedingungen sind, wie die Umweltauswirkungen sind, wie gerecht verteilt wird und wie demokratisch entschieden wird. Ich habe gesagt, Victoria, ich werde ab jetzt diese Zusammenfassung in meinen Vorträgen verwenden, weil besser kann man es nicht zusammenfassen. Wer es genauer wissen will, es gibt ein 50-seitiges Handbuch und ein noch dickeres wissenschaftliches Nachschlagewerk, wer es ganz genau wissen will. Aber noch wichtiger ist die Bilanzversion 5.0, an der bereits viele hundert Menschen zusammengewirkt haben, ist im April fertig, und die ist so, dass wir zum ersten Mal richtig stolz drauf sind, weil sie nicht nur treffend und relevant ist, sondern auch einfach und verständlich. Genau. Das müssen dann Sie beurteilen. Einfach und verständlich ist ein wichtiges Ziel. Ein zweites ganz wichtiges Ziel ist, dass das Ergebnis messbar und vergleichbar ist. Weil sonst ist es für die Wurst. Wenn dann jedes Unternehmen sagen kann, ich bin toll und ich bin gut und wir müssen es ihm glauben, dann ist Nestlé und Coca-Cola und die Waffenhersteller die Ersten, die eine Gemeinwohlbilanz machen können. Nein, wir wollen das völlig analog zur Finanzbilanz machen. Es gibt klar definierte, eines Tages gesetzlich definierte Themen und Indikatoren, und der Wirtschaftsprüfer, der neben seiner krematistischen Grundausbildung oder ergänzenden grammatistischen Ausbildung auch eine philosophische und eine philosophische Grundausbildung und damit eine gesamtökonomische Ausbildung genossen haben wird, der schaut sich nicht nur die finanziellen, sondern auch die ethischen Kennzahlen an. Und damit haben wir dann die gesamthafte Erfolgsmessung eines ganzheitlichen Unternehmens. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber die ersten Schritte in diese Richtung, die haben wir schon getan. Und wir sind auch in anderen Ländern mit Wirtschaftsprüferkammern schon im intensiven Kooperationskontakt. Also da tut sich auch schon was. Aber eins nach dem anderen, das Ergebnis soll sichtbar und vergleichbar sein, zunächst auf allen Produkten, damit zunächst die Konsumenten und Konsumentinnen, die den Kauf eines Produkts erwägen, vollkommene Transparenz haben. Wer stellt das her? Unter welchen Arbeitsbedingungen? Mit welchen Umweltauswirkungen? Ist das Unternehmen ein solidarisches oder ein kannibalisches? Zahlt es einen fairen Steuerbeitrag oder verschiebt es die Gewinne in Steueroasen oder Briefkastenfirmen? Finanziert es parteienpolitische oder sogar Lobbygruppen, die sich für das Eigeninteresse und gegen das Gemeinwohl bezahltermaßen einsetzen? Sind das relevante Informationen für Ihre tägliche Kaufentscheidung? Und finden Sie diese Informationen im täglichen Einkauf heute vor? Laut Lehrbuch der Marktwirtschaft ist die Marktwirtschaft so effizient, weil allen MarktteilnehmerInnen alle Informationen zur Verfügung stehen. Symmetrische Informationen. Streng logisch kann die Marktwirtschaft heute nicht effizient sein, weil die wichtigsten Informationen fehlen. Mit der Gemeinwohlökonomie zum Gemeinwohl würde die Marktwirtschaft effizienter werden. Aber das Hauptproblem, nämlich die Effektivität, ist damit noch nicht gelöst. Erinnern Sie sich? Das sind die ethischen Produkte und das sind die weniger oder unethischen Produkte. Und das ist ein Preisvergleich. Die ethischen Produkte sind heute im Regelfall, nicht immer, aber im Regelfall, teurer als die unethischen. Deshalb greifen Konsumenten und Konsumentinnen selbst bei vollständiger Information, selbst wenn wir das dann auf den Produkten eines Tages drauf haben, greifen immer noch 90-99% der Konsumentinnen nicht zu den ethischen, sondern zu den unethischen. Weil das eben das heutige Design der Marktwirtschaft ist. Und aus unserer Sicht ist das eine unethische Marktwirtschaft. Und sie ist nicht intelligent designt. Eine intelligent designte Marktwirtschaft, die war so, andersherum. Also genau mit so wäre eben auch dieses Verhältnis dann so. Die ethischen Produkte müssen preisgünstiger sein, weil Preise immer noch die mächtigsten Signale auf den freien Märkten sind. Und wie schafft man das? Indem wir das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz eben messen und dann koppeln an eine unterschiedliche rechtliche Behandlung. Und schauen Sie, so wie die Geschichte immer sich selbst überholt und vor allem die glauben, sie zu gestalten, überholt, ist jetzt da die direkte Wirtschaftsförderung noch gar nicht drauf. Aber das ist jetzt beginnende Realität in Valencia. Das heißt, für das haben wir vor 5 Jahren noch als vollkommen spinnert und total utopisch und absolut unrealistisch, mitunter nicht nur. Aber jetzt hat uns die Realität schon überholt und in Valencia werden jetzt da Unternehmen mit einer guten Gemeinwohlbilanz gefördert, mit öffentlichen Mitteln. Ist nicht einmal das, was wir direkt vorgeschlagen haben. Und viele Gemeinden haben gesagt, wir wollen bei unserem öffentlichen Einkauf die Gemeinwohlbilanz als Kriterium heranziehen und entsprechend dann öffentliche Vergaben tätigen. Nicht an den Billigstdorfer, sondern an den Bestbieter im ethischen Sinne. Ja, und die Banken, also die Gemeinden und auch die Staaten werden zuerst nach der Gemeinwohlbilanz fragen und dann den Preisvergleich machen. Und die Banken der Zukunft, die werden ebenfalls zuerst, wenn es um einen Kredit geht, fragen, ja, wie wirkt sich denn die Investition auf die Umwelt aus und auf die Verteilungssituation und auf das Geschlechterverhältnis und auf die Demokratie und auf unsere höchsten Werte. Das heißt, das Projekt Bank für Gemeinwohl, das zeitgleich mit der Gemeinwohlökonomie, ich persönlich nenne sie Zwillingsprojekte, sie sind auch tatsächlich an 2 aufeinanderfolgenden Tagen in die Welt gekommen, am 5. und 6. Oktober 2010. Und das Projekt Bank für Gemeinwohl ist jetzt eine Genossenschaft mit knapp 5.000 GenossenschafterInnen, hat 3,5 Millionen Euro Kapital gesammelt, Und wir beginnen jetzt mit den ersten Finanzdienstleistungen, mit einer Crowd-Investing-Plattform. Und die wichtigste und erste Dienstleistung, die wir entwickelt haben und jetzt anbieten, ist eine Gemeinwohlprüfung. Dass wir zuerst schauen, wenn ein Finanzbedarf ist, spannend, Investitionen sind gut, die schaffen Zukunft, aber wir wollen doch wissen, ob sich diese Investition positiv oder negativ auf die Umwelt, auf die Beziehungen, auf die Gemeinschaft, auf unsere Grundwerte auswirkt. Wenn die Investition keine Schädigungen verursacht, dann machen wir auch die finanzielle Bonitätsprüfung, die heute schon gesetzlich vorgeschrieben ist. Das suchen Sie die Banken nicht aus, sondern das müssen Sie machen aufgrund von Basel 1, 2 und jetzt 3. Aber das eine müssen Sie machen, das andere müssen Sie gar nicht machen, führt zur Situation, dass die sogenannten Ökonomen, also die als Ökonomen getarnten Krematisten, eine Investition heute, und eine Investition ist auch eine ganz wichtige Grundeinheit des Wirtschaftens, heute als erfolgreich betrachten, wann die eine finanzielle Rendite erwirtschaftet. Und wenn die finanzielle Rendite zweistellig ist, Double Digit Return on Investment, dann hüpfen sie in die Luft vor lauter Freude. Aber sagt uns eine zweistellige Finanzrendite etwas Verlässliches über die Auswirkungen dieser Investition auf die Umwelt, auf die Verteilung, auf den sozialen Zusammenhalt, auf die Demokratie, auf das gesellschaftliche Klima, auf die eben. Das ist genau dieser, also blinder Fleck ist untertrieben. Das ist eine Perversion der Ökonomie, dass sie nur schaut, ob genügend Mittel zurückfließen. Ich sage nicht, dass das unsinnig ist, das zu tun, aber an zweiter Stelle können wir das auch machen. An erster Stelle müssen wir schauen, ob diese Investition überhaupt zum Ziel des Wirtschaftens beiträgt und was es mit unseren Grundwerten und mit unseren Gemeinschaftsgütern macht. Weil Vertrauen ist auch ein Gemeinschaftsgut und Demokratie ist auch ein Gemeinschaftsgut und soziale Gerechtigkeit ist auch ein Gemeinschaftsgut. Und wenn diese Gemeinschaftsgüter im Wert verringert werden, wenn da kein Mehrwert, sondern ein Minderwert geschaffen wird, dann werden wir streng betrachtet enteignet. Nämlich derjenigen Güter, die wir schon haben. Wenn das Vertrauen weniger wird oder die Umweltqualität schlechter wird, dann werden wir enteignet. Und die die Krematisten, die sich als Ökonomen ausgeben, die bezeichnen diesen Enteignungsvorgang als erfolgreiche Investition. Also tut mir leid, aber weil ich solche Dinge sage, jetzt haben 140 Ökonomen darauf bestanden, dass Christian Felber aus Schulbüchern gestrichen werden muss, weil er hat ja keine Ahnung von Ökonomie und das ist ja nur ein Aktivist. Ja. Aber gut, das sind vorübergehende Erscheinungen, das wird sich nicht lange halten und ich bin sehr zuversichtlich, was meine ökonomische Karriere betrifft. Genau. Gut, damit wollte ich zusammenfassend sagen, gemeinsam mit diesen Maßnahmen werden die ethischen Produkte preisgünstiger als die unethischen und dadurch werden sich über kurz oder lang nur die verantwortungsvollsten, nachhaltigsten und ethischsten Unternehmen auf den freien Märkten halten können. Wir fassen das noch so zusammen, die Systemspielregeln Gewinnstreben und Konkurrenz. Gewinnstreben ist das höchste Ziel und Konkurrenz als die vorherrschende Umgangsform, zu der die Unternehmen auch noch aufgehustet werden von Ökonomen, also von, Sie wissen schon, die überhaupt keine Ahnung von Psychologie oder Anthropologie oder Spieltheorie haben oder Erziehungswissenschaft. Und es gibt Konsens, dass Wettbewerb uns schadet. Kooperation ist günstiger für uns, für unser Glück, für unser Wohlbefinden, sogar für unsere Motivation und Leistung ist die Kooperation besser geeignet als der Wettbewerb. Das ist wissenschaftlich eindeutig erwiesen, es wird einfach nur von den Krematisten ignoriert, weil sie so an ihr kapitalistisches Menschenbild glauben. Ja, und das oberste Ziel wäre Mehrung des Gemeinwohls. Nichts Neues, ne? Und geschweige denn Verfassungsuntergrabung oder Subversion. Es wird ja alles vorgeworfen. Ne? Im Gegenteil, wir bringen das Wirtschaften in Einklang mit dem, was schon in der Verfassung ist. Weil das steht im Widerspruch zu allen Verfassungen. Die Geldvermehrung darf nicht das Ziel des Wirtschaftens sein, sondern ist ein Mittel, sagen die Verfassungen so dogmatisch. Ne? Ich zitiere nur. Und wenn wir die Wirtschaft umschreiben auf Gemeinwohlmehrung und in Kooperation zueinander, Solidarität ist ein Verfassungswert. Wettbewerb werden Sie in keiner Verfassung der Welt als einen Grundwert der Gesellschaft finden. Nirgendwo, das sagen nur die Krematisten. Aber in den Verfassungen steht es nicht, weil die Wissenschaft auch einhellig herausgefunden hat, dass Wettbewerb nicht nur schlechter wirkt, also uns schwächer motiviert, sondern uns auch charakterlich und psychisch schädigt, wenn wir gegeneinander agieren. Und diese Systemspielregeln steuern das Wirtschaftsgeschehen in die gleiche Richtung wie unsere Verfassungswerte und Beziehungswerte. Und diese Systemspielregeln steuern das Wirtschaftsgeschehen in die ethische Gegenrichtung. Und deshalb grassieren Gier und Geiz und Rücksichtslosigkeit und Maßlosigkeit und Täuschung und Lug und Betrug. Nicht, weil das in der Menschennatur so dominant wäre. Das ist nur eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten der Menschennatur. Aber wenn ich es mit diesen Systemspielregeln dann noch verstärke und belohne, na dann beginnt es zu grassieren. Und die Krematisten, die sagen dann, na seht ihr, so ist halt der Mensch von Natur aus. Kann man nicht dran rütteln und kann man nicht ändern. Anstatt zu erkennen, dass es die Systemspielregeln sind, die entweder unsere Schwächen verstärken können, Kapitalismus, oder unsere Tugenden fördern und verstärken können, Gemeinwohlökonomie. Das ist der Kern des Modells. Wie immer gibt es dann schon ein paar Pioniere, die das alles schon längst anwenden, während die anderen da noch große Worte klopfen. Falls jemand nicht Spanisch verstehen sollte, Preisliste, ein Kaffee, 2,80 Euro. Einen Kaffee bitte, 1,80 Euro. Hallo, grüß euch, ein Kaffeetscherl, aber ohne Stress, 80 Cent. Das ist ein real existierendes Café in Barcelona. Und genau, ist nicht ganz exakt das, aber ungefähr schon das, was wir so meinen, ne, und vorschlagen. Ja, damit runde ich meine Gedanken zum Modell ab. Keine Angst, ich mache nicht mehr viel auf. Ich erwähne nur, es sind derzeit 20 Grundbausteine, die aber nur Ideen sind. Wir fordern nicht die Umsetzung, sondern es sind Ideen. Fordern tun wir einen demokratischen Prozess, dazu komme ich jetzt gleich. Und dann wird sich zeigen, welche Ideen die überzeugendsten sind, die sozusagen das Votum des Souveräns oder der Bevölkerung gewinnen. Nur damit Sie es ein bisschen anschmecken können, eine ziemlich starke Arbeitszeitverkürzung, Geld als öffentliches Gut, nicht als privat geschöpft von den Banken. Negative Rückkoppelungen heißt, dass es am Anfang leicht ist, einen Arbeitsplatz zu bekommen, ein Unternehmen zu gründen oder ein bescheidenes Vermögen aufzubauen. Dann wird es immer schwieriger und ab einer gewissen Grenze ist es dann Schluss, nämlich mit der Vermögensvermehrung, mit der Einkommenserhöhung oder mit der Unternehmensgröße. Heute ist es so. Heute ist es am Anfang am schwersten. Und wer nichts hat, für den ist es oder für dieses am allerschwersten, zu irgendetwas zu kommen. Ne? Ausgrenzung. Und die zweite Million ist schon viel leichter wie die erste. Und die 101. Million, da fragen sich die Leute in Österreich, was war eigentlich meine Leistung? Und ab 1000 Millionen muss man nach heutigen Kapitalrenditen, nach durchschnittlichem Verzinsungskapital, muss man heute täglich 200.000 Euro ausgeben, um nicht reicher zu werden, ohne zu arbeiten. Das ist positive Rückkoppelung. Laut Systemtheorie führt eine positive Rückkoppelung früher oder später zum Kollaps des Systems. Negative Rückkoppelung stabilisiert Systeme. Es gibt Privateigentum, es gibt Ungleichheit, es gibt Unterschiede, aber begrenzt, sodass es uns nicht zerreißt. Haben alle Philosophien, alle Geistesschulen immer gesagt, das ist das Unneueste, was man sagen kann. Aber die Wirtschaft, die hat das noch nicht effektiv eingebaut in die real existierende Wirtschaftsordnung. Ja, mein Lieblingsvorschlag wäre ein eigener Abend, nämlich ökologische Menschenrechte. So wie jeder Mensch ein Wahlrecht hat. Und Sie, was Rick, kennen Sie jemanden, der sich darüber aufregt, dass jeder ein Wahlrecht hat? Oder sagen wir so, in der Richtung, ich bin so gescheit, ich brauche 4 Stimmen und du bist so deppert, bei dir genügt eigentlich eine Viertelstimme, wenn man es genau nimmt. Ja? Zum Glück schlägt das niemand vor. Also ich kenne keinen Kommentar in den Medien und würde wahrscheinlich sehr schnell geächtet werden, zu Recht und zum Glück. Beim Umweltverbrauch ist es anders. Ne? Also ich bin so reich und so wichtig, ich verbrauche mal 4 Planeten. Nämlich hochgerechnet, wenn man den durchschnittlichen Umweltverbrauch einer Österreicherin hochrechnet auf die Weltbevölkerung, dann würde die Weltbevölkerung 3,5 Planeten verbrauchen. Wir machen gerade ein Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA. Die verbrauchen so viel, dass es umgerechnet auf die Weltbevölkerung 4,8 Planeten wären. Aber damit unsere Kinder und unsere Enkel die gleichen Lebensrechte und Lebenschancen vorfinden wie wir, müssen wir eigentlich übergehen auf einen Planeten. Oder? Ja. Es gibt 3 Länder, die sind genau auf der Nachhaltigkeitsgrenze global gesehen. Das sind Kambodscha, Lesotho und El Salvador. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich vorschlage, wir sollen jetzt alle so leben wie die. Das heißt nur, wenn wir unseren Kindern und Enkeln gleiche Lebenschancen und Rechte hinterlassen wollen, wie wir sie selbst vorgefunden haben, dann müssen wir unseren materiellen Umweltverbrauch auf das Niveau von zum Beispiel diesen drei Ländern absenken. Ja. Und da haben wir einen sehr, sehr konkreten Vorschlag mit ausreichenden Übergangsfristen. Die gute Nachricht, die Lebensqualität wäre danach höher. Weil wir hätten immer noch das materiell Notwendige, dass wir unsere Grundbedürfnisse befriedigen. Aber es würde sich dann der größere Teil unseres Reichtums an immateriellen Gütern und an inneren Werten ergeben. Und da ist die Wissenschaft, nämlich die Psychologie und die Anthropologie und die Glücksforschung, die sind sich, und die Philosophie, die sind sich vollkommen einig, dass uns das glücklicher, nämlich messbar glücklicher macht. Wenn wir materiell das Lebensnotwendige haben, also nicht hungern und nicht frieren müssen, aber dann die wesentlichen Lebensinhalte aus den immateriellen Gütern und Werten beziehen. Das ist eigentlich das ist eine Riesenchance, dass uns endlich besser geht als heute. Genau. So. Und ganz wichtig, wir müssen das auch selbst entscheiden. Weil weder der liebe Gott, noch der gütige Diktator, noch die Natur, noch irgendjemand sonst, so jetzt verkneife ich mir eine vierte Aufzählung, sondern nur wir selbst, Sie können das beliebig ergänzen, je nachdem, wer das nicht entscheiden sollte, wir sollten es entscheiden. Und dieser Teil ist nur noch sehr kurz, keine Angst, dass die Frucht des langen Nachdenkens, wie wir das anders entscheiden könnten als bisher, ist das Erkennen, dass wir derzeit auch in der Demokratie einen Grundwert vergessen haben. Und der Grundwert ist das Souveränitätsprinzip. Politikwissenschaften habe ich studiert, also das wurde mir gelehrt. Ein Kernprinzip der Demokratie ist das Souveränitätsprinzip. Ich habe dann 10 Jahre nach Abschluss meines Studiums zum ersten Mal nachgeschaut, was heißt das eigentlich wörtlich. Ne? Sinngemäß weiß ich das schon. Ne? Staaten sind souverän, aber wir sind ja auch souverän, nämlich innerhalb eines Staates. Und weiß jemand, was der Begriff souverän im Lateinischen ursprünglich bedeutet? Ist auch spannend, gell? Demokratie ist der höchste Wert. Wir führen sogar Kriege im Namen der Demokratie, aber was die Essenz der Demokratie, das Souveränitätsprinzip ausmacht, das wissen wir nicht. Und das hat Methode. Ja? Souverän kommt von Lateinisch superanus und heißt wörtlich über allem stehend. Und wer ist die souveräne Instanz in einer Demokratie? Schon, gell? Steht sogar in den Verfassungen. Ne? Das Recht oder alle Staatsgewalt, je nachdem ob deutsches Grundgesetz oder österreichische Bundesverfassung, geht vom Volk aus. Also wir sind die Souveräne. In der Monarchie, da hat es auch einen Souverän gegeben. Ne? Das war wie ein anderer. Aber es passt trotzdem, weil das heißt einfach nur höchste Instanz, sonst nichts. Und das ist das Wichtige, dass in der Demokratie ist die Kaiserin oder der König nicht mehr die höchste Instanz, sondern das Volk. Schritt 1, soweit so klar. Schritt 2, was hast du das jetzt eigentlich logisch zwingend, wenn wir die höchste Instanz sind, wo sind dann alle anderen? Drunter. Genau. Verfassung, Parlament, Regierung, jedes völkerrechtliche Abkommen, wie zum Beispiel CETA oder TTIP. Und jedes einzelne Gesetz, selbstverständlich. Und das heißt nicht, dass wir das jetzt alles selber machen, aber wir können das anordnen und korrigieren in der Verfassung. Weil die Verfassung regelt die Zuständigkeiten, die Kompetenzen vom Parlament, von der Regierung, wer ein internationales völkerrechtliches Abkommen in Auftrag gibt, verhandelt, wie verhandelt und wer über das Verhandlungsergebnis entscheidet. Das steht in der Verfassung. Und unser Vorschlag ist, dass das höchste Dokument der Demokratie von der höchsten Instanz geschrieben wird, weil wenn die Vertretung des Souveräns die Verfassung schreibt, dann kann es passieren, und es ist leider passiert, dass sie sich dann selbst alle Macht gibt. Sie geben CETA einen Auftrag, sie bestimmen, wie das verhandelt wird, sie stimmen selber darüber ab, und selbst wenn wir begehren und Millionen Unterschriften sammeln, dass wir das selbst entscheiden wollen, sagen, nein, ihr dürft es nicht. Haben Sie die Macht zu entscheiden, dass wir überhaupt nicht einmal ein europäisches Volksbegehren starten dürfen? Und die Rahmenbedingungen für das europäische Volksbegehren gibt auch unsere Vertretung vor. Und wenn unsere Vertretung sagt, ihr würdet es eigentlich zu oft, weil alle 4 Jahre wählen, das ist eigentlich viel zu oft und ihr dürft das nur noch alle 5 Jahre wählen, dann ist das der glatterste Bruch des Souveränitätsprinzips, weil wenn wir wahlfaul sind und sagen, also uns zahlt es nicht, wir wollen nicht alle 4 Jahre da zur Urne rennen, wir machen das alle 5 Jahre, dann ändern wir die Verfassung und wählen alle 5 Jahre unsere Vertretung. Aber unsere Vertretung darf das nicht entscheiden. Und das müssen wir entscheiden. Könnte ich jetzt 1000 Beispiele bringen. Aber mir geht es sozusagen um das Andenken einer souveränen Demokratie. Und in einer souveränen Demokratie schreiben wir die Verfassung. Erstens, weil wir die Zuständigkeit unserer Vertretung genau regeln, vom Parlament, von der Regierung. Die sind ganz wichtig und ganz wertvoll. Aber sie sind unsere Vertretung. Sie machen die Gesetze weiterhin unverändert. Aber wir machen die Verfassung. Und in der Verfassung steht die Grundausrichtung der Wirtschaft und des Geldsystems und der Energieversorgung und der Landwirtschaft und des Welthandels. Das entscheiden wir. Und das Parlament führt das dann aus. Und ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, wenn der Souverän die Grundausrichtung der Wirtschaft gestalten würde, würde er Ökonomie statt Krematistik festlegen, würde er verbindliche Gemeinwohlbilanzen für Unternehmen, würde er systemrelevante Banken illegalisieren. Eine Bank darf nicht größer werden als, da muss sie auch nicht mit Steuergeld gerettet werden, was ein glatter Bruch mit marktwirtschaftlichen Grundprinzipien ist. Der Kapitalverkehr in Steueroasen wird nicht freigeräumt, sondern wird so lange verteuert, bis die Steueroasen kooperieren im Steuervollzug. Patente auf Lebewesen werden nicht ermöglicht, sondern das Leben ist heilig und darf nicht besessen werden von jemand anderem. Und die Ungleichheit, die darf sein weiterhin, aber sie wird begrenzt. Wünschen sich laut Umfragen weltweit von China bis New York und San Francisco zwischen 70% und 90% der Bevölkerung in allen Ländern. Nur die Parlamente und Regierungen machen nichts. Die begrenzen die Ungleichheit nicht. Und das ist einer der 20 Grundbausteine der Gemeinwohlökonomie, Begrenzung der Ungleichheit. Und im Idealfall beginnt morgen das österreichische Parlament ein Gesetz zu beschließen, dass die Ungleichheit begrenzt wird. Dann unterstützen wir das. Und wir freuen uns, dass das Parlament das macht und wir sprechen auch mit den Abgeordneten. Aber der Plan B ist, wir machen das selber. Und wir reformieren selbst die Verfassung und legen dort eine Grenze für die Ungleichheit fest. Und wie das genau gehen könnte, das haben wir in einem 20-seitigen Prozessdokument, das frei zugänglich ist, genau beschrieben, zumindest einen Vorschlag gemacht, der kann jetzt verbessert werden. Und die Idee ist, dass sich in einer Gemeinwohlgemeinde die Bevölkerung auf 50 oder 100 Vertreterinnen der Bevölkerung für ein halbes Jahr lang verständigt. Die können gewählt werden oder bestimmt werden, da gibt es verschiedene Wege. Und die arbeiten dann zu den 20 Grundsatzfragen der Wirtschaftsordnung und arbeiten die in verschiedenen Alternativen aus. Und am Ende dieses Ausarbeitungsprozesses von verschiedenen Alternativen wollte zum Beispiel Kapitalismus, Ökonomia oder was Drittes ist auch noch möglich. Ne? Und es wird beschrieben, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, das sind die Chancen, das sind die Gefahren. Zu jeder der es müssen immer mindestens 2 Alternativen sein, nämlich das, was wir jetzt haben. Das können wir in jedem Fall beibehalten, wenn uns das mehr überzeugt als irgendeine Alternative. Kein Problem, alles kann bleiben, wie es ist. Aber wenn uns eine Alternative mehr überzeugt, zum Beispiel die Begrenzung der Ungleichheit gegenüber der Unbegrenztheit der Ungleichheit, dann können wir für die Alternative stimmen. Abstimmen tut dann die gesamte Gemeindebevölkerung. Und nachdem dann das Meinungsbild aus der Gemeinde dasteht, das ändert ja noch nicht die Verfassung, das ist ja nur mal die Meinung der Wohnbevölkerung von Steyr, dann wird eine Delegierte entsandt in den Bundeswirtschaftskonvent. Und der Bundeswirtschaftskonvent, der arbeitet dann die finalen Varianten aus, nämlich aus den Themen, die am häufigsten kamen in den Gemeinden und zu denjenigen, die Varianten, die am häufigsten vorgeschlagen wurden. Und die finale Abstimmung trifft den Souverän, also wir alle. Und das steht dann in der Verfassung und das biegt dann in der Verfassung für die. Die können das nicht verändern. Wir können das am nächsten Tag wieder verändern. Aber nicht unsere Vertretung. Die hat andere Aufgaben, Kompetenzen und eine andere Macht. Wichtig, die machen Gesetze. Die Gesetze führen den Verfassungswillen aus, aber sie schreiben nicht die Verfassung. So, das war jetzt sehr viel, das war jetzt genug. Jetzt wollen wir aber diesen Konvent noch spielen, nämlich diesen Prozess in der Gemeinde. Und damit Sie das jetzt leibhaftig erleben können, ersuche ich 5 Frauen und 5 Männer zu mir auf die Bühne zu kommen und mit mir das jetzt zu spielen. Das ist ein Spiel von wenigen Minuten. Und dann verstehen Sie aber, wie man so Grundsatzentscheidungen, die unglaublich schwierig und eigentlich unentscheidbar erscheinen, dass man die mit einem intelligenten Verfahren in wenigen Minuten sinnvoll entscheiden kann. Bitte 5 Freiwillige, 5 Frauen und Männer. Es tut nicht weh, Sie werden nicht beschämt und es steht morgen nicht in der Zeitung, sondern umgekehrt, Sie werden es Ihr Leben lang nicht vergessen, wenn Sie da jetzt mitgestimmt haben. Bitte, 5 Mutige voran. 5 Frauen, 5 Männer. Jawohl. Noch 4 Frauen, bitte. Noch ein Mann. Traut euch, es ist eine einmalige Chance, die Demokratie von morgen vorzukosten. Noch 4 Frauen, bitte. Jawohl, noch 3, noch 2 Frauen, bitte. Noch 2 Frauen, bitte. Ja, traut euch. Alle Alters in dem echten Konvent werden dann alle Altersgruppen vorkommen, also vielleicht auch von den jüngeren Gemeindemitgliedern noch 2. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch 2 Frauen, bitte. Und dann sind wir vollständig. Ja, wunderbar. Sehr gut. So, also, das ist jetzt ein Spiel, um den echten Gemeindekonventsprozess kennenzulernen. Und in diesem Spiel bringe ich jetzt die Frage mit. Ich bringe die Frage mit, das ist im Echten anders. Im echten Prozess kommen die Fragestellungen vom Souverän selbst, also von Ihnen. Zweitens, ich bringe die Abstimmungsmethode mit, auch über die entscheidet der Souverän. Das machen wir jetzt nur deshalb, damit es schneller geht. Und drittens, im echten Konvent ist die gesamte Gemeindebevölkerung abstimmungsberechtigt und nicht nur 10. Das machen wir nur deshalb, weil ich kein Roboter bin und das schwer abzählen könnte, wenn es jetzt alle stimmberechtigt werden. Weil dieses Verfahren besteht aus 2 entscheidenden Innovationen und das Verfahren kommt übrigens von 2 Mathematikern der Universität Graz. Es heißt systemisch konsensieren. Erste Innovation, wir stimmen mehrere Vorschläge ab. Wie gesagt, mindestens 2. Und damit es einfach ist, nehmen wir an, wir hätten bereits einen Mindestlohn von 1.500 Euro und im Monat für die volle Arbeitszeit von 30 Wochenstunden und die reichen für die Deckung aller materiellen Grundbedürfnisse. Spielannahme, damit wir es uns so einfach wie möglich machen. Heute fragen wir mit dem maximal wie vielfachen des Mindestlohns für die gleiche Arbeitszeit sollen die Höchsteinkommen in Österreich und in jedem Mitgliedsland der EU begrenzt werden. Sie haben jede Freiheit in der Meinung. Sie können sagen, ich möchte keine Begrenzung der Ungleichheit. Das wäre wie heute. Das wäre das unendliche Vielfache. Sie können sagen, ich bin völlig gegen Ungleichheit. Dann schlagen Sie den Faktor 1 vor. Dann können die Höchsteinkommen maximal das Einfache des Mindesteinkommens betragen. Gleichheit für alle. Und wenn Sie aber für eine begrenzte Ungleichheit sind, dann schlagen Sie den Faktor maximal das X-fache, Y-fache oder Z-fache des gesetzlichen Mindestlohns jetzt vor und sagen es einfach laut hinaus.
5.
5. 20. 20. 7.
10.
10. 5. 5. 5. Ja, wenn es mal genannt ist, brauchen Sie es nicht wiederholen, weil es wird dann ohnehin abgestimmt. Also 5, 7, 10, 20, last call. Publikumsnennung. Fällt noch was? Wie? 3? Haben Sie 3 gesagt? Ja, 3, 5, 7, 10, 20. Vielen Dank. Erste Innovation, wir stimmen alle 5 Vorschläge ab. Zweite Innovation, Sie stimmen jedes Mal bitte ab. Und Sie haben 3 Möglichkeiten abzustimmen. Möglichkeit 1, Sie hören diesen Vorschlag. Am einfachsten ist es, dass Sie dann, nicht jetzt, aber dann die Augen schließen. Das macht es am leichtesten. Sie hören den Vorschlag, so wird es in der Verfassung stehen. Dann hören Sie auf Ihr Herz. Sie hören auf Ihren Schmerz. Wie weh darf mir das tun? Wenn da kein Schmerz ist, dann haben Sie keine Energie für Widerstand und Sie heben keinen Arm. Jetzt haben wir etwas Wichtiges vergessen. Wir messen nicht die Zustimmung zu den Vorschlägen, sondern den Widerstand gegen jeden Vorschlag. Und es gewinnt der Vorschlag, der den geringsten Widerstand in der Bevölkerung hervorruft. Das hat eine ganz tiefe Weisheit dahinter, nämlich jede Regel, ganz egal ob die jetzt gültige oder eine andere Regel, schränkt die Freiheit von uns StaatsbürgerInnen mehr oder weniger ein und schmerzt uns mehr oder weniger. Unvermeidlich. Das ist der Preis des Zusammenlebens in einer Demokratie. Es gibt aber jetzt die intelligente Möglichkeit, dass wir so lange Regeln besprechen, bis wir die gefunden haben, die uns am wenigsten wehtut, den geringsten Summenschmerz im Souverän hervorrufen und die Freiheit von uns allen zusammen betrachtet so gering wie möglich einrenken. Das ist die Intelligenz, Weisheit dieses Verfahrens. Deshalb haben Sie drei Möglichkeiten, Ihren Schmerz und Ihren Widerstand bei jedem Vorschlag zu zeigen. Den ersten habe ich jetzt schon genannt. Es tut nicht weh, dann habe ich keine Energie für Widerstand, ich hebe keinen Arm. Möglichkeit 2, das zwickt, das juckt, das kratzt ein wenig, da habe ich eine leichte Energie für Widerstand, ich hebe einen Arm. Dritte Möglichkeit, oh, tut höllisch weh, habe ich viel Energie für Widerstand, hebe ich zwei Arme. Ist das verständlich für Sie? Dann sind Sie spielbereit. Ja? Ich lade Sie dann ein, wirklich die Augen zu schließen, dann schauen Sie nicht zur Nachbarin, zum Nachbarn, auch nicht auf die Reaktionen im Publikum und Sie schauen, dass ich richtig zähle. Dann haben wir in 2 Minuten ein demokratisches Ergebnis. Wir starten beim kleinsten Wert und gehen dann hinauf zum höchsten. Erster Vorschlag, die höchsten Einkommen dürfen für die gleiche Arbeitszeit maximal das Dreifache des gesetzlichen Mindestlohns betragen, aber nicht mehr. Bitte zeigen Sie Ihren Schmerz und Widerstand gegen diesen Vorschlag. 0 Arme, 1 Arm oder 2 Arme. Ich beginne zu zählen. Ich sehe 1, 2 Arme. Zweiter Vorschlag. Die höchsten Einkommen dürfen maximal das 5-fache des gesetzlichen Mindestlohns betragen, aber nicht mehr. Bitte zeigen Sie Ihren Schmerz mit und Ihren Widerstand gegen den Faktor 5. Ich beginne zu zählen. Ich zähle 1, 2 Widerstandsstimmen. Dritter Vorschlag. Die höchsten Einkommen dürfen maximal das 7-fache des Mindestlohns betragen. Bitte zeigen Sie Ihren Schmerz mit und Ihren Widerstand gegen den Maximalfaktor 7. Ich beginne zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei 7. Vorletzter Vorschlag, die höchsten Einkommen dürfen maximal das 10-fache des gesetzlichen Mindestlohns betragen. Bitte zeigen Sie Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen Faktor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Letzter Vorschlag, die höchsten Einkommen dürfen maximal das 20-fache des Mindestlohns betragen. Bitte zeigen Sie Ihren Schmerz und Widerstand gegen den Faktor 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 habe ich gezählt. Welcher Vorschlag hat gewonnen? 3 oder 5, ja? Genau. Wir haben ein ganzes Jahr Zeit und wir machen das dann auch mit dem 10-Finger-System. Das heißt, wir würden uns jetzt da 3 und 5 und vielleicht auch noch 2 und 4 und 6 würden wir uns jetzt anschauen. Dann die hier noch Hände oben haben, fragen, was ist dein Schmerz? Wir hören das, dann gibt es eine zweite Runde und spätestens nach der zweiten Runde gibt es ein glasklares Ergebnis. Aber es ist dann entweder 3 oder 5 oder 4 oder 6 irgendwo in dieser Kategorie. Herzlichen Dank fürs Mitspielen. Ich hoffe, es hat nicht wehgetan und es war nicht beschämend für Sie. Vielen Dank. So, ich rappe ab. Erste Frage, wie lange hat der demokratische Souverän zu Steyr benötigt, um diese unglaublich schwierige Fragestellung zu entscheiden? Weniger als 10 Minuten. Wir haben aber dann, zu erinnern, ein ganzes Jahr lang Zeit. Und wie lange braucht das durchschnittliche Parlament, um diese Frage zu entscheiden? Noch 2 Fragen. Üblicherweise, ich habe dieses Spiel bisher in 25 Staaten mit rund 50.000 Menschen gespielt. üblicherweise oder am häufigsten, es gewinnt immer wieder mal 3 oder 5 oder 7, auch 12 oder 15 oder 20, 30 eigentlich schon nicht mehr. Also das Höchste, was ab und zu gewinnt, ist der Faktor 20. Am häufigsten gewinnt der Faktor 10. Bisher in sogar 9 von 10 Fällen gewinnt der Faktor 10. Und letzte Frage, ist es jetzt dramatisch, dass wir nicht genau wissen, ob es der Faktor 3 oder 5 oder 7 oder 10 oder 12 oder 20 wird? Wir vergleichen es mit dem Status quo, der verantwortet wird von der Vertretung des Souveräns. Ja. Also das ist ein Beispiel, an dem man sehr klar zeigen kann, dass die Vertretung des Souveräns, wenn sie die gesamte Macht hat, dass sie sich einfach zu weit entfernt vom Souverän selbst. Ja. Und die Frage der Mitbestimmung selbst, die Demokratiefrage und die Frage der Verteilung, also die Ungleichheitsfrage, sind aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Zukunftsfragen, die es derzeit nicht erlauben, Entscheidungen in diesen Fragestellungen allein unserer Vertretung zu überlassen. Und die Ökologiefrage ist selbstverständlich die dritte Frage. Aber ja, ich habe sozusagen jetzt dieses, genau, mein finales Glück, bitte lassen Sie mir mein finales Glück noch mit Ihnen teilen, weil CETA und die Handelsabkommen haben uns jetzt doch sehr, sehr langen Atem gehalten und CETA geht jetzt erst in die Ratifikation in die nationalen Parlamente. Und ich unterrichte ja, obwohl ich kein Ökonom bin, an der Wirtschaftsuniversität Wien seit 9 Jahren. Und ich habe, genau, so viel darf ich schon, dieses Buch erscheint in 2 Wochen, Ethischer Welthandel, eine Alternative zu WTO, TTIP und Co. Und das ist eigentlich völlig analog zur Gemeinwohlökonomie. Wir haben Kapitalismus kennengelernt, wir haben Kommunismus kennengelernt, wir wollen beides nicht, wir wollen eine Gemeinwohlökonomie. Jetzt das Gleiche, wir haben Freihandel kennengelernt, überzeugt uns nicht, aber das Gegenteil überzeugt uns noch weniger, nämlich Protektionismus. Beides sind sinnlos Extreme. Freihandel heißt, dass Handel zum Selbstzweck wird und Protektionismus heißt, dass die Protektion zum Selbstzweck wird. Liberalismus, also misstrauen Sie jedem, Freihandel ist auch ein versteckter Ismus, macht beides keinen Sinn. Ethischer Welthandel heißt, Handel ist ein Mittel zum Zweck. Das heißt, wenn mehr Handel die Menschenrechte effektiver erfüllen und schützen hilft, dann wollen wir mehr Handel. Und wenn mehr Handel den Ressourcenverbrauch absolut senkt, dann wollen wir mehr Handel. Und wenn mehr Handel die Ungleichheit verringert und den sozialen Zusammenhalt stärkt und die Demokratie und Mitbestimmung festigt, dann wollen wir mehr Handel. Aber wenn Handel das Gegenteil bewirkt, dann wollen wir weniger Handel, weil er einfach nur das Mittel ist. So. Das habe ich auf der Wirtschaftsuniversität in 2 Stunden intensiv vorbereitet und dann haben wir abgestimmt und ich habe jede Wette drauf gegeben, dass Freihandel gewinnen würde. Also den geringsten wieder, dass ethischer Welthandel zwar das eine oder andere Ehrentor machen würde, Protektionismus wird verlieren, das ist klar, aber Freihandel wird gewinnen. Das Ergebnis war, schon zum zweiten Mal hintereinander an der Wirtschaftsuniversität Wien, ein unglaublich hoher Widerstand gegen Freihandel. Natürlich dann noch viel höherer und fast grenzenloser Widerstand gegen Protektionismus, also Grenzen schließen, aber null Widerstand gegen ethischen Handel. Das hat mich sehr, sehr optimistisch gestimmt, dass Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik, der Geld- und Finanzpolitik, der Handelspolitik, wenn sie schon nach wenigen Minuten verstehbar sind, dass sie nach einem halben Jahr intensiver Diskussion verstehbar sind für die allgemeine Bevölkerung und dann auch sinnvoll entscheidbar sind. Und das wäre dann das Verfassungsmandat. Derzeit steht im EU-Vertrag ein Verfassungsmandat für Freihandel. TTIP und CETA werden überhaupt nur deshalb verhandelt, weil der Lissabon-Vertrag, der EU-Grundlagenvertrag, den nicht wir geschrieben und schon gar nicht abgestimmt haben, sondern unsere Vertretung, und die haben da reingeschrieben, dass Freihandel ein Verfassungsziel der EU ist. Und deshalb wird das TTIP und das CETA überhaupt verhandelt, weil die Falschen die Verfassung geschrieben haben. Und wenn wir die Verfassung schreiben würden, dann würden wir ethischen Handel reinschreiben und sagen, und dann muss jedes Handelsabkommen, sei das ein bilaterales mit Kanada oder USA oder noch viel besser das multilaterale in der UNO, das muss beweisen, dass es die Menschenrechte effektiver schützt, dass es die Ungleichheit verringert, dass es den Ressourcenverbrauch auf ein global nachhaltiges Niveau senkt, dass es die kulturelle Vielfalt schützt und die Demokratie stärkt. Das heißt, die Machtkonzentration in der Weltwirtschaft verringert. Das muss es beweisen. Und wenn es das nicht beweisen kann, dann sagt der Verfassungsgerichtshof, dass dieses Handelsabkommen schon das Mandat für dieses Handelsabkommen verfassungswidrig und deshalb illegal ist. Das wäre das Ergebnis der souveränen Demokratie. Jetzt muss ich bei dieser Gelegenheit, bin schon ganz am Ende, bei Engagieren finden Sie auf der Website zum Buch »Wie kann ich zu einem ethischen Welthandel beitragen?« die genaue Anleitung, wie Sie einen kommunalen Handelskonvent in Ihrer Familie, in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Verein und im höchsten und schönsten Fall in der Gemeinde Steyr organisieren können. Das ist eine Möglichkeit, wie Sie nicht nur Nein zu TTIP und CETA sagen können, das ist auch ganz wichtig, aber noch viel wichtiger ist danach dann, wir gehen in die Gestaltung und wir machen uns über die 10 Grundsatzfragen, wie das Welthandelssystem überhaupt aussehen soll, machen wir uns intensiv Gedanken und zeigen es dann der Weltöffentlichkeit und sind der Prototyp für eine globaldemokratische Handelspolitik. Ich glaube, ich bin es, genau. Ja, diese Folie noch, dann bin ich es wirklich. Gemeinwohlökonomie ist ein von unten wachsender Prozess. Es kann sich jede Person beteiligen. Es gibt die Regionalgruppe Oberösterreich. Es sind der Paul Ettel und der Markus Rappold sind hier mit einem eigenen Infotisch. Sie können auf die beiden zugehen und in Oberösterreich sich mit engagieren. Aber schön wäre es, wenn dann aus dem oberösterreichischen Energiefeld in späterer Folge auch eine Regionalgruppe Steyr sich bilden würde. Und die Regionalgruppe Steyr, die kann dann zum Beispiel die Gemeinwohlgemeinde Steyr sich zum Ziel setzen. Das gibt es schon, wie gesagt, das wäre nicht die erste. Das heißt, Sie können von anderen Gemeinden in Österreich, in Italien, in Spanien schon lernen. Andere haben bewiesen, dass es möglich ist. Und Sie sehen, Sie haben verschiedenste Möglichkeiten. Jedes Unternehmen, das hier anwesend ist, kann die Bilanz erstellen, heute beginnen. Und jede Bildungseinrichtung kann eben das Ihre dazu beitragen. Sie werden von prominenten Menschen auf diesem Weg ermutigt. Stéphane Hessel war nicht nur französischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, sondern dann auch Mitverfasser der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und irgendjemand hat das mal machen müssen vor 70 Jahren. Und jetzt haben wir die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und bevor er gestorben ist, hat er nicht nur gesagt, empört euch. Das war so der erste Affekt. Dann ist er draufgekommen, das ist ja eigentlich nicht ausreichend. Sondern dann hat er gesagt, ja, und engagiert sich vor allem. Für verschiedene Alternativen. Es gibt viele Alternativen und eine davon ist die Gemeinwohlökonomie. Ja, dieser Ermutigung kann ich mich nur anschließen und noch einmal meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass vielleicht auch hier eine lokale oder regionale Gruppe entsteht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Just my home.